Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und wir starten in Folge 326.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Endlich Juni. Die einen nennen es Dürremonat, die anderen Pride Month. Wir sagen Sommer. Und der wird auch politisch ganz schön heiß. Wir bleiben dran und machen euch auch in dieser Woche ein ganz besonderes Angebot.
Und der Kern dieses Angebots ist: Ich will mich mit Ihnen zusammen dafür einsetzen, dass diese SPD, FDP, dass diese...
Ach, ist auch egal, stehen eh beide bald bei 3%. Marie-Agnes Flack-Rheinmetall, sie selbst nennt sich liberal, für die FDP war sie eher suizidal. Aber das ist auch gut so. Sie reiht sich ein in eine große Gruppe von Wahlkampfhelfern für die Alternative für Deutschland. Ganz vorne mit dabei natürlich unser Bundesfritze Merz und nahezu die komplette SPD. Aber auch die Grünen sollten wir nicht unterschätzen. Warum? Das zeigen wir euch heute.
Der ein oder andere Militärtaktiker nennt es bereits ein klares Muster. Es ist die Operation Verbrannte Erde. Da haben Merkel, Ampel und Schwarz-Rot richtig gut abgeliefert. Nach uns die Sintflut, wir regieren das Land in Trümmern. Am Ende, da hissen wir dann die Regenbogenflagge am brennenden Windrad und geben Russland die Schuld am Niedergang.
Wir schauen uns heute ein paar neue Analysen zur verheerenden deutschen Klimapolitik an. Aber nicht nur. Denn um zu verstehen, was im Land aktuell passiert und wer verantwortlich ist, müssen wir den Blick mal wieder etwas weiten. Außerdem sprechen wir uns heute für ein Parteienverbot aus. Oder doch nicht? Eins ist aber klar, wir sind Freunde der Demokratie.
Im Gegensatz zu, na, ihr werdet schon sehen. Wir haben viel vor, also auf in unser erstes Thema.
Los geht's mit Basta 326. Es ist bald soweit. Es sind noch 3 Monate und dann wird Geschichte geschrieben. Dieser Tag wird in die Annalen eingehen. Es ist nicht die Mondlandung. Es ist auch nicht der Weltfrieden. KI-Roboter werden auch nicht den Haushalt schmeißen.
Ganz im Gegenteil. Es ist eher so eine Art Naturkatastrophe. Unfassbares Leid. Elend und Not wird über die Welt kommen. Es ist so kalkulierbar wie ein Kometeneinschlag und so unaufhaltsam wie ein Tsunami.
Es sind die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt.
Hey, habt ihr eigentlich diese krasse Umfrage für Sachsen-Anhalt schon gesehen? Diese Zahlen zeigen sehr klar, das erste Mal seit 1945 könnte es in diesem September dazu kommen, dass Rechtsextreme eine Landesregierung übernehmen.
Der grüne Parteivorsitzende Felix Banatschak mit einem astreinen NSDAP-AfD-Vergleich. Ist es eigentlich schon NS-Verharmlosung oder noch politischer Meinungskampf?
Naja, war da nicht irgendwas mit Göring in der AfD?
Echt?
Nein, aber egal. Denn die Verknüpfung von AfD und NSDAP, die gewinnt mal wieder an Fahrt. Und sie ist deswegen so stark, weil der deutsche Wähler seit der Grundschule etwas gelernt hat. Hitler böse, Nazis böse. Das ist also tief verwurzelt in der Gefühlswelt und in den Gedanken der Deutschen. Und darum ist es praktisch der letzte Strohhalm, die AfD jetzt mit der NSDAP zu vergleichen oder sogar gleichzusetzen.
Das passiert auf mehreren Ebenen. Man verweist auf die Geschichte und unterstellt der CDU, den neuen Hitler an die Macht zu helfen. Den Hitlern, muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Ja, ja. Man verweist da auf Symbole, die angeblich verwendet werden. Man holt Zitate aus dem Keller, die von Leuten gemacht wurden, die von der Partei schon lange rausgeschmissen wurden. Und nimmt sie dann als Beleg, um der Partei einen Vorwurf zu machen.
Und man trifft sich zu intellektuellen Runden, um über das Problem zu sprechen. Über die Naturkatastrophe, die schon bald über das Land kommt. Dabei kopiert man den alten Comedy-Klassiker 2 Stühle, 1 Meinung. Allerdings in der Hauptstadt-Edition 4 Stühle, 1 Meinung. Ah. Im Berliner ARD-Radiosender Radio 1 saßen 5 Journalisten zusammen. 4 von ihnen waren von Beruf Maurer. Ihr Gesellenstück ist die Brandmauer. Ah. Und Hajo Schumacher zog einen spannenden Vergleich.
Damals, vor 100, 110 Jahren und heute. Und es sind dieselben Nester, dieselben Regionen, dieselben Gegenden, wo ganz offenbar der Rassismus und alles das, was damit zu tun hat, zu Hause ist. Das heißt, da gibt es schon Traditionslinien.
Wir geben dem Rassismus ein Zuhause. Thüringen.
Will Hajo Schumacher damit sagen, dass es Orte in Deutschland gibt, die strukturell Nazi sind? Also strukturell unbelehrbar, unbekehrbar und damit verloren? Das wird er dann auch von dem Journalisten gefragt, der nicht brandmauert, Marc-Felix Serao. Und die Antwort?
Also es gibt Traditionen, die sind über 100 Jahre alt, an denen wird heute angeschlossen. Basta.
Das ist die intellektuelle Version von Ja. Ja, Schumacher stellt Wähler im Osten in eine Tradition mit Goebbels, NSDAP und Holocaust. Das wird dann auch im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich.
15 Bundesländer und eine Bundesregierung sollten irgendwie schaffen, dieses, ja, gallisches Dorf ist es nicht, dieses dieses arische Dorf unter Kontrolle zu halten.
Ja. Witzige Witze über den deutschen Osten, live am Sonntagmittag. Das ist es, worüber man so lacht. In Berlin, in der Hauptstadt, einem Steinwurf vom Kanzleramt entfernt.
Hajo Schumacher hat damit aber wirklich einen Beitrag zur Demokratie geleistet. Denn er hat gleich zwei Dinge bewiesen. Erstens,
die Hauptstadtjournalisten haben noch immer einen Höhenflug. Nase ganz oben, Respekt ganz unten. Die Journalisten im Elfenbeinturm schauen auf den Pöbel da unten herab. Und es ist völlig egal, ob der Pöbel aus 15% besteht oder aus 42%. Pöbel bleibt Pöbel.
Da sind sich die intellektuellen Journalisten übrigens ganz einig mit den Brandmaurern aus den Parteien. In den Parteien, da sitzen praktisch nur noch Auserwählte. Auch in der SPD. Die Genossen sind mittlerweile praktisch die Astronauten der deutschen Parteienlandschaft. Es sind nur sehr wenige und sie kommen vom Mond.
Ich bin wahrlich nicht dafür, dass man die AfD wählt, aber gucken Sie sich mal an, wie viele Handwerksmeister gibt es eigentlich bei CDU, bei Grünen, bei FDP, bei SPD, wie viele Facharbeiter, wie viele Selbstständige. Die Parteien bilden nicht mehr die Bandbreite der Gesellschaft ab, sondern sie sind immer mehr akademisiert, was übrigens natürlich eine Folge ist, der Erfolge der Bildungspolitik vergangener Jahrzehnte.
Sigmar Gabriel erklärt die SPD. Aus seiner Sicht ist das ein Akademikerverein geworden, steril, lahm, kaum noch Streit.
Könnt ihr euch noch erinnern, als ich vor 3 Jahren Post von der SPD bekommen habe? Der Ableger aus Pankow hatte mir damals seine Parteipostille geschickt und das ganze Blättchen war durchgegendert. Alles voller Sternchen. Ich sag's ja, sie kommen vom Mond. Ich habe das natürlich direkt ins Altpapier geschmissen und war wütend. Wenigstens Sigmar Gabriel versteht mich. Ja. Er hat übrigens seine Partei mal gefragt, was sie mit einem Menschen machen würde, der sich bei ihnen meldet und dann Folgendes sagt.
Ich rauche. Ich esse übrigens gerne Fleisch. Ich fahre super gerne in All-Inclusive-Urlaub nach Mallorca. Ich gucke RTL-Soaps. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hängt bei mir im Spind noch ein Pin-Up. Schmeißt ihr den eigentlich direkt raus oder wird er erst Opfer von 10 Pädagogisierungsversuchen? Diese Menschen kommen gar nicht zu uns, weil sie wissen, dass ihre Sprache, ihre Kultur auf uns, bei uns fremd ist.
Der ehemalige Parteivorsitzende der SPD bringt es genau auf den Punkt. Die Mauerparteien sind Erziehungsanstalten. Sie erziehen aber nicht nur die eigenen Mitglieder, sie erziehen das ganze Volk. Gemeinsam mit den Medien verändern sie unsere Sprache. Sie sagen uns, was wir essen sollen, wie wir tanken sollen, wie wir reisen sollen, wer gut und böse ist. Dabei versuchen sie, unseren Willen zu brechen. Sie zwingen uns auch so lange in ihr System, bis wir passen oder eben resignieren. Und solange wir nicht passen, solange zeigen sie halt mit dem Finger auf uns.
Das war die eine Lehre aus dem, was Hajo Schumacher gesagt hat. Aber wir haben euch ja 2 Lehren versprochen.
15 Bundesländer und eine Bundesregierung sollten irgendwie schaffen, dieses, ja, gallisches Dorf ist es nicht, dieses dieses arische Dorf unter Kontrolle zu halten.
Ja. Genau das planen sie. Sie planen die Isolation ganzer Bundesländer. Ein SPD-Politiker hat gefordert, Daten zu löschen, Akten zu schreddern bei einem Wahlerfolg der AfD.
Es gibt bereits Forderungen einer AfD-Landesregierung, die Geheimdienstzusammenarbeit zu streichen und die Informationen vorzuenthalten.
Es werden bereits im Vorfeld Verfassungen geändert und Befugnisse entzogen.
Kurz gesagt, sie sabotieren den Erfolg einer Regierung, die noch gar nicht existiert. Sie wollen alles dafür tun, eine Regierung zum Scheitern zu bringen, die noch gar nicht gewählt wurde. Sie wollen, dass die Bürger von Sachsen-Anhalt eine schlechte Zukunft haben. Schlechte 5 Jahre, damit kein anderer auf die Idee kommt, die AfD in eine Regierung zu wählen.
Mhm. Ein fairer Wettbewerb
mittlerweile ist es nicht. Kannst du dich erinnern an das, was wir am Anfang gesagt haben? Da haben wir ja gesagt, Mensch, die regieren das ganze Land kaputt. Man könnte ja fast meinen, die regieren deswegen so scheiße, weil sie wissen, dass in 4 oder 8 Jahren die AfD ans Ruder kommt. Nur damit sie dann in 8 oder 12 Jahren auf die AfD zeigen können, mit euch ist alles in die Binsen gegangen.
Naja, also völlig klar, Stichwort verbrannte Erde.
Genau so ist es. Hm. Ja, Brücken abbrechen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt schon Mitleid mit der AfD-Regierung, die eines Tages dieses Land übernehmen muss.
Eieiei. Und wie gesagt, ein fairer Wettbewerb, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber scheinbar eine absolute Notwendigkeit. Denn die AfD, die ist ja nicht einfach eine Partei. Sie ist was viel Gefährlicheres.
Es ist eine Empörungsmaschine und am Ende ist es eher eine Sekte oder eine Ideologie als eine politische Partei. Das muss man verstehen.
Wow, ich glaube, da brauchen wir eine zweite Meinung. Und die kommt natürlich von den Demokratieexperten der Grünen. Aktuell sind sie ja eine NGO. Ich muss sagen, ich habe mich selten über eine NGO so gefreut wie über Bündnis 90 Die Grünen. Stell dir vor, sie wäre eine GO.
Oh Gott, ja, nee, da hast du völlig recht. Oh, 3 Kreuze. Hä?
Ja, wenn die Grünen für immer eine Nichtregierungsorganisation bleiben würden, da würde ich sogar wieder eintreten für. So, ihre Parteivorsitzende, die hat einen Vortrag gehalten, der hätte aber auch wirklich auf jedem evangelischen Kirchentag für ein lautes Amen gesorgt. Wie sollten die Grünen mit den Sorgen der Menschen umgehen?
Wir können das auch. Du bist Teil dieser Gesellschaft. Deine Sorgen sind real. Deine Sorgen sind auch unsere Sorgen. Du bist okay, so wie du bist.
Sagt Franziska Brandner auf dem Zukunftskongress der Grünen am Wochenende in Berlin.
Was für ein Geschwurbel. Leute, ganz ehrlich, ich dachte für eine Sekunde, das ist wieder so eine queere Pfarrerin. Ja. Aber nein, das ist Franziska Brandner. Also, wenn es morgen bei euch klingelt und da stehen 2 wirklich komische Leute vor der Tür, dann fragt sie als erstes nach dem Wachturm. Denn es besteht die reale Gefahr, dass es Grüne sind.
Ach so, der Wachturm als Beweis, dass es keine Grünen sind.
Ganz ehrlich, lieber 2 Zeugen Jehovas auf der Couch als ein Grüner in der Regierung.
Benjamin.
Okay, das war übertrieben. Ich will natürlich keine andere Partei verbieten. Selbst wenn ich sie für gefährlich halte, das ist nicht mein Stil.
Franziska Brandner will auf einmal Verständnis haben für die Sorgen ihrer Mitmenschen. Das wird ja lustig. Ich meine, geht doch demnächst mal zu einem Wahlkampfstand der Grünen. Gibt's ja in diesem Jahr in mindestens 3 Bundesländern. Und dann teilt denen mal eure Sorgen mit.
Ich habe Angst, dass Deutschland Russland angreift. Die Kriegserklärung von Annalena Baerbock hat mir große Angst gemacht. Dass die Ukraine auf Moskau schießt, besorgt mich sehr. Und dass kein deutscher Diplomat versucht, einen Frieden zu schließen, finde ich schlimm.
Ich mache mir Sorgen, dass die vulnerablen Energien meinen Arbeitsplatz kosten. Meine Heimat ist verschandelt von Windkraftanlagen. Wir kaufen Fracking-Gas von Donald Trump und ich zahle 30 Euro Heizung pro Monat.
300 Euro Heizung pro Monat. Das hast du leider.
30 pro Tag. So rum.
Ich habe Angst, dass meine Tochter von Migranten unter Drogen gesetzt wird und vergewaltigt wird. Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Wenn ich einem jungen Mann sage, er soll seinen Müll nicht auf die Straße werfen, dann fürchte ich, dass er mir ein Messer in die Rippen rammt.
Ich mache mir Sorgen um mein Haus. Ich habe es noch nicht mal abbezahlt und soll schon die Heizung austauschen. Die Grundsteuer ist gestiegen. Wenn ich alt bin, muss ich es verkaufen, um die Pflege zu bezahlen.
Meine Kinder lernen in der Schule, wie toll der Ramadan ist. Ihre Freunde sind 11 Jahre alt und die fasten den ganzen Tag. In der Grundschule sind die Mädchen schon verschleiert. Mir macht dieser neue religiöse Extremismus Angst.
Deine Sorgen sind real. Deine Sorgen sind auch unsere Sorgen.
Bestimmt. Äußert eure Sorgen mal am Wahlkampfstand der Grünen. Ich wette, ihr kommt nicht mal bis zur zweiten Sorge. So schnell, wie ihr Platzverbot bekommt, könnt ihr nicht mal Katrin Göring-Eckardt sagen.
Denn niemand ist frei allein. Frei sind wir nur als wir.
Gruselig. Wirklich gruselig. Aber es kommt noch besser. Noch viel besser und das werden wir euch jetzt zeigen.
Aber bevor wir das machen, sprechen wir mal eine Warnung aus. Es kann sein, dass wir jetzt dasselbe tun, was Hajo Schumacher mit der AfD macht. Denn wir haben da ein Szenario erstellt, das von einer neuen Gefahr handelt. Von einer gefährlichen Autokratie. Von einer Art Diktatur der Selbstgefälligen. Aber wir haben unsere Gründe und wir werden diese Gründe jetzt auch darstellen. Dabei beginnen wir bei einem Mann, der für uns symbolisch steht für eine ganze Bewegung.
Er wurde bewundert, umjubelt und beweihräuchert. Dann wurde er Minister und krempelte das Land um. Dabei machte er sich und seine Partei so unfassbar unbeliebt, dass es danach ein echtes politisches Erdbeben bei den Grünen gab. Doch jetzt ist er zurück und wird bewundert, umjubelt und beweihräuchert, als wäre nichts gewesen. Es ist der Philosoph, Kinderbuchautor und Ex-Vizekanzler und mittlerweile Dozent und Dr. Robert Habeck. Wie ein grünes Orakel sagt er uns die Zukunft voraus.
Viele sagen dann immer, es gibt so ein Zitat von einem italienischen Philosophen, Antonio Gramsci, Kommunist oder Anarchist, der gesagt hat, die alte Welt ist am Vergehen, die neue ist am Entstehen und dazwischen ist die Zeit der Monster. Diese Time of Monsters wird überall oder wird in relativ vielen Artikeln jetzt zitiert mit der Idee, bald ist vorbei.
Habeck vermutet aber, diese Zeit des Übergangs wird bleiben. Die Zeit der Monster ist gekommen. Wir müssen uns auf dauerhafte Herausforderungen einstellen.
Robert Habeck ist übrigens gerade als Dozent an einer Universität in Kopenhagen tätig. Er spricht ja auch Dänisch. Hören wir doch mal, was die Ministerpräsidentin von Dänemark gesagt hat. Denn auch Mette Frederiksen hat über Monster gesprochen. Als sie das sagte, ging es um die neue KI-Technologie.
Because the people who are developing this stuff are against democracy. This is what is at stake. I met Sam Altman a couple of years ago. I spent hours with him. And at the end of the discussion, I said to him, you have created a monster. And he said, yes. And now it's up to you to find out how to deal with it.
Wir übersetzen das. Die Menschen, die es entwickeln, sind gegen die Demokratie. Das steht hier auf dem Spiel. Ich habe den Gründer von OpenAI, Sam Altman, vor einigen Jahren getroffen und mehrere Stunden mit ihm gesprochen. Am Ende der Diskussion habe ich zu ihm gesagt, Sie haben ein Monster erschaffen. Und er antwortete, ja. Und jetzt müssen Sie entscheiden, wie Sie damit umgehen.
Aus Sicht der dänischen Sozialdemokratin sind es die Entwickler und Bosse der KI-Unternehmen, die die Demokratie ablehnen. Damit dürfte sie nicht nur Sam Altman meinen, sondern auch Elon Musk von Tesla und Grok oder Alex Karp von Palantir oder Peter Thiel, den Multi-Investor, der Palantir mitgegründet hat. Aber man kann Mette Frederiksen auch anders interpretieren.
And it is dangerous, first of all, because there is a total established link between power, political power, capital, tech giants and AI. And the purpose of this is undermining democracy. That's the goal.
Wir übersetzen, es ist gefährlich, vor allem, weil es eine klare und absolute Verbindung gibt zwischen Macht, politischer Macht, Geld, Tech-Giganten und künstlicher Intelligenz. Und das Ziel ist, die Demokratie zu untergraben. Das ist das Ziel.
Wenn wir genau zuhören, spricht Mette nicht wirklich über die Technik. Die Technik ist ja das Werkzeug. Es sind die Menschen, die das Werkzeug in der Hand haben.
Was wäre denn, wenn das nicht Sam, Donald und Elon wären? Was, wenn ihre Namen Cem, Daniel oder Ursula sind?
Können wir mit derselben Technik, die unsere Demokratie zerstört, die Demokratie nicht auch retten?
Ah, ja, aber klar doch. Die Technik muss einfach in die Hände der wahren Demokraten.
Gersdorf, ja, Ursula Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind.
Feinde der Demokratie. Mhm. Daniel Günther benennt die Gegner. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein spricht über freie Medien als Gegner. Und genau dieser Daniel Günther bereitet gerade ein neues Polizeigesetz vor.
Dazu berichtet netzpolitik.org, wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film. Heute haben die Abgeordneten im Landtag von Schleswig-Holstein erstmals eine Novelle des Polizeigesetzes diskutiert. Es geht um Verhaltensscanner und Gesichtserkennung.
Die Regierung in Schleswig-Holstein will die Polizei umfassend aufrüsten. Der aktuelle Entwurf soll den BeamtInnen nahezu alle Grundrechtseingriffe erlauben, die derzeit technisch möglich und en vogue sind. Verhaltensscanner, Echtzeitgesichtserkennung, Internetgesichtssuchmaschine, Datenanalyse à la Palantir, Tracking einzelner Menschen über mehrere Kameras hinweg.
In Schleswig-Holstein besteht die Koalition der Demokraten übrigens aus Schwarz-Grün. Die Grünen unterstützen Daniel Günther bei seinen Plänen, die Schwarzen und die Grünen und ihre Polizei. Ich meine, sie nutzen das Schwert der künstlichen Intelligenz. denn sie sind ja die wahren Demokraten.
Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Bitte Maul halten, danke.
Da ist ja schon der nächste Demokrat, Cem Özdemir, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er leitet eine grün-schwarze Koalition. Was die wohl so plant?
Ja, das lesen wir bei netzpolitik.org von demselben Journalisten Martin Schwarzbeck. Er schreibt Anfang Mai: Koalitionsvertrag Baden-Württemberg. Grün-Schwarz will in Baden-Württemberg als erstem Bundesland doppelte KI-Videoüberwachung ausrollen. Kameras, die Menschen auf verdächtiges Verhalten überprüfen und sie gleichzeitig mit Gesichtserkennung analysieren.
Hier sollen demnach erstmals in Deutschland Kameras eingesetzt werden, die sowohl das Verhalten der Abgebildeten analysieren und bewerten, als auch deren Gesichter vermessen, um per Gesichtserkennung herauszufinden, ob sie von polizeilichem Interesse sind. Selbst auf Totalaufnahmen von Großveranstaltungen könnten Personen gefunden werden.
Sag bloß, wenn die Polizei von Baden-Württemberg dich sucht, dann ist die Fußgängerzone tabu, klar. Aber nicht nur das, auch eine politische Demonstration ist tabu für dich. Und ein Fußballspiel natürlich auch. Social Media, total tabu. Ein Foto von dir im Internet, Gott bewahre.
Aber warum sprießen die neuen Polizeigesetze gerade aus dem Boden? Das hängt nicht nur mit dem Fortschritt zusammen, sondern auch mit dem ersten KI-Gesetz der Welt. So wurde es gefeiert. Im März 2024 war Party im EU-Parlament.
Das Europäische Parlament hat mit überwältigender Mehrheit das weltweit erste Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz verabschiedet. Es legt einen risikobasierten Ansatz fest, der von der Kennzeichnung von Bildern, die durch KI generiert werden, bis zum vollständigen Verbot einiger Anwendungen reicht.
Freude, strahlende Gesichter unter den Abgeordneten. Euronews dokumentiert die Abstimmung über das KI-Gesetz. Im Beitrag heißt es ja, dass dem Einsatz von KI Grenzen gesetzt werden.
Ja, diese Grenzen gelten aber vor allem für Unternehmen. Für Sicherheitsbehörden wurde etwas ganz anderes geschaffen. Möglichkeiten statt Grenzen. Es wurde Rechtssicherheit geschaffen. Die EU hat die Basis gelegt für die Polizeigesetze, die jetzt in Deutschland geschaffen werden.
Da können wir ja wirklich stolz sein, ne? Wir steuern auf eine Welt zu, in der die Polizei mit einem Mausklick große Datenmengen analysieren kann. Rund um die Uhr sind Überwachungskameras angeschaltet. Kommissar Computer ersetzt jetzt Kommissar Zufall. Kommissar Computer arbeitet ja auch 24 Stunden. Er scannt die Öffentlichkeit nach gefährlichen Personen. Er scannt übrigens auch das Verhalten von Menschen. Er beobachtet die Bürger und wenn sie sich verdächtig bewegen, schlägt er Alarm.
Das klingt wirklich toll. Da können wir stolz sein. Denn diese Waffe ist ja in den besten Händen.
Das alles zusammengenommen kann einen schon zur polemischen Formel bringen. Ist es denn denkbar, dass jene, die für unsere Demokratie kämpfen, was gut ist, eigentlich für unsere Demokratie kämpfen und in solchen Maßnahmen oder Erwägungen die Maske vom Gesicht fallen lassen?
Das kommentierte Professor Werner Patzelt bei Welt. Damit meinte er den Kampf der Brandmauerparteien gegen die AfD. Die Versuche, die Verfassung zu biegen, bis sie bricht und notfalls zu ändern. Patzels Schlusswort:
Die moderne politische Freiheit beginnt damit, dass im England des 18. Jahrhunderts entdeckt wird, dass Regierungsgegnerschaft etwas anderes ist als Gegnerschaft zur Verfassung. Jetzt aber hat es allmählich den Einschein, als sei Gegnerschaft zu den etablierten politischen Kräften verfassungsfeindlich.
Okay, lasst uns doch mal Klartext sprechen. Nehmt Sam Altman, Daniel Günther, Mette Frederiksen zusammen. Alle in einen Topf. Und dazu kommt dann Karl Lauterbach, Luise Neubauer, Angela Merkel, die deutschen Medien und der NGO-Komplex.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die Macht im ganzen Land?
Stellt euch vor, in 5 Jahren ist Pandemie.
Schon wieder.
Die WHO fordert natürlich Lockdowns. Außerdem sofortige Maskenpflicht und siehe da, Bill Gates hat schon wieder eine Impfung fertig.
Niemand hat das Virus sequenziert, aber der Test auf das Virus, der ist schon fertig.
Der Test sagt zwar nicht, dass du krank bist, der Test sagt auch nicht, dass du ansteckend bist, trotzdem darfst du ohne Test nicht mit dem Bus fahren. Und mit einem positiven Test wirst du ins Gefängnis gesteckt. Das Gefängnis ist deine Wohnung, das ist praktischer und günstiger. Soweit so langweilig, das haben wir alles schon gehabt. Aber jetzt, liebe Freunde, liebe Buster Berlin-Gemeinde, jetzt kommt das neue Zeitalter.
Dein negativer Test ist auf deinem Handy. Den musst du überall vorzeigen. Ohne das Handy kommst du nirgendwo hin. Wenn du aber einen positiven Test auf deinem Handy hast, darfst du deine Wohnung nicht verlassen. Sobald dein Handy die Wohnung verlässt, werden automatisch Gesundheitsamt und Polizei verständigt. Dann geht es in ein Lager für Quarantänebrecher.
Das erinnert dich an Corona? Du willst dagegen demonstrieren? Schwierig. Menschenansammlungen sind leider verboten. Sobald mehr als 10 Personen zusammenkommen, packt die Polizei den Schlagstock aus.
Dann müssen wir halt alle zusammen auf die Demo. Wenn 100.000 Menschen zusammenkommen, dann können sie ja nicht alle verprügeln.
Aber wie willst du denn 100.000 Menschen zusammenbekommen? Das Internet ist ja komplett kontrolliert. Die Grundlagen dafür haben sie ja ebenfalls bereits gelegt. Und Demos sind ja schließlich illegal. Sobald du im Internet zu einer illegalen Demo aufrufst, steht die Polizei vor der Tür.
Und was, wenn wir es doch irgendwie schaffen und wir eine Massendemo hinbekommen?
Dann lässt die Polizei ihre neue KI über die Massendemo laufen. Und ein paar Sekunden später hat sie die Identitäten der gesamten Demonstration. Sie kennt die Arbeitgeber, die Wohnorte, die Steuernummer. Und wie praktisch, das Melderegister ist ja mit der E-ID verknüpft. Und die E-ID ist ja mit deiner digitalen Wallet verbunden. 2 Sekunden später sind 100.000 Konten gesperrt. 100.000 Menschen können nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Sie können Deutschland nicht mehr verlassen. Sie sind eingesperrt. Erst in ihrem Land, dann in ihrer Wohnung. Dann nach der Demo stehen sie ja auch unter Quarantäne. Ihr Auto springt ja auch nicht an. Das ist ja mittlerweile ein Smart-Auto. Mit Gesichtserkennung. Was passiert wohl, wenn die Macht die Seiten wechselt? Wenn Cem, Daniel und Ursula die Macht haben? Es ist ein Monster. Sie bauen uns ein Monster. Die Zukunft ist ein Monster. Friss oder stirb. Gehorsam oder Gefängnis.
You are the unvaccinated. You are the problem. It is the unvaccinated who are the problem.
The only people that you can blame, maybe they should be shamed, are the unvaccinated.
Anyone you came into contact with will blame you.
We can't trust the unvaccinated.
It's the unvaccinated who are the threat.
We've been patient, but our patience is wearing thin.
Well, my freedom is being kind of disturbed here. No. Screw your freedom.
The other day, Howard Stern weighed in with a much different approach. Take a look.
When are we going to stop putting up with the idiots in this country and just say, you now, it's mandatory to get vaccinated. Their freedom.
We have to start doing things for the greater good of society.
Those who are not vaccinated will end up paying the price.
Vaccinated person having a heart attack? Yes, come right on in. We'll take care of you. Unvaccinated guy who gobbled horse goo? Rest in peace, Wheezy.
Every death that we are seeing from COVID could have been prevented.
Literally, the only people dying are the unvaccinated. And for those of you spreading misinformation, shame on you. Shame on you.
Auf allen Kanälen, zu jeder Sendezeit, Hass, Abscheu, Diskriminierung, Ausgrenzung, psychische Gewalt, verbunden mit Halbwahrheiten, Lügen und Drohungen. Das war Covid.
Ich muss sagen, das war vielleicht das erste Mal, dass ich mich für unsere Sendung eigentlich entschuldigen muss.
Erste Mal?
So düster, ja, also bei unseren Zuschauern, weil so düster war es eigentlich noch nie. Ich sag mal, so habe ich mich jedenfalls gefühlt. Vielleicht kommt es ja auch anders, aber die mit der Macht, die sind wirklich brandgefährlich und ich habe keinerlei Vertrauen in die.
Das ist so.
Keinerlei Vertrauen und ich meine, in Australien hatten sie ja bereits Lager.
Ja, klar.
Wenn wir jetzt in Deutschland über Lager sprechen, dann kommt gleich wieder einer und der Benjamin spricht von Konzentrationslagern. Nein, es war auch in Deutschland die Debatte über Quarantänelager für Leute, die Quarantäne selber gebrochen haben.
Und das, was du mit den Wohnungen gerade gesagt hast, das ist ja in China genauso passiert. Die hatten alle ihre Apps und die kamen ja aus ihrem Wohnblock nicht raus, wenn sie nicht getestet und geimpft gewesen sind. Das ist ja, ne?
Das gab es auch in Russland, da hattest du immer dein Telefon da zu haben und dann wurde im Laufe des Tages immer wieder dein Handy angeschaltet und es wurde gesagt, jetzt zeigen sie uns, dass sie zu Hause sind. Mhm. Also, und das ist jetzt alles 6 Jahre her, seitdem gab es mehrere Revolutionen in der künstlichen Intelligenz, in der Digitalisierung. Was glaubt ihr denn, was beim nächsten Mal passiert? Es ist ja kein Scherz. Leute, ich habe nun wirklich schon eine Pandemie mitgemacht und überlebt. Ich habe schon vieles gesehen, ich kenne viele Theorien und Verschwörungstheorien, aber als ich das dann gerade fertiggestellt habe, diesen Blog, vor ein paar Stunden, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir sind gefangen in einem Gefängnis und es gibt keinen Weg raus. Das ist meine Überzeugung. Wenn sie uns Böses wollen, dann sind wir verloren. Dann sind wir komplett abhängig. Und du musst es ja nicht nur auf die Pandemie beziehen. Beziehst doch einfach auf den Kriegsfall.
Ja.
Da siehst
ja,
du heute siehst du, wenn du das sehen möchtest, ständig Videos, wie in der Ukraine die Leute von der Straße, von der Fußgängerzone in den Wagen gezogen werden und dann Richtung Front, Richtung Tod geschleppt werden. Warum sollte euch das denn nicht passieren?
Wehrdienstverweigerer, Reservisten und. Plötzlich ausfindbar und musste doch jetzt gerade eben vom Pistorius zugegeben werden, dass dieser Passus mit der Nichtausreise, wenn man länger als 3 Monate weg ist als Mann, dass er das doch nicht einfach streichen konnte. Also das besteht, das existiert. Und stellt euch den Kriegsfall vor, oder Entschuldigung, den Verteidigungsfall.
Ja.
Ja, ne? Unter 50, wie dem auch sei, angepinkt, über 3 Monate weg, ganz schwierig.
Um das nochmal ein bisschen detailreicher zu erzählen, das hat es heute jetzt nicht in die Sendung geschafft, aber jetzt halt doch, wenn du es angesprochen hast. Also es gibt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Die Partei Die Linke hat danach gefragt und der Wissenschaftliche Dienst sollte seine Einschätzung geben, war es rechtmäßig, dass das Verteidigungsministerium ein Gesetz ausgesetzt hat. Das Gesetz wurde beschlossen im Deutschen Bundestag und es besagt, dass sich Männer unter 45 wie Golme oder Jopper abmelden müssen beim Kreiswehrersatzamt,
richtig,
wenn sie länger als 3 Monate das Land verlassen sollen. Mhm. Dann hat Pistorius, weil wir und andere aufgeschrien haben, das streichen lassen.
Ja.
Aber du kannst nicht einfach mit so einem Wisch ein Gesetz außer Kraft setzen.
Deswegen kann entweder nur das Bundesverfassungsgericht oder es geht nochmal in den Bundestag, in den parlamentarischen Betrieb und wird dann geändert mit der Zustimmung aller. Aber da kann sich nicht einfach der beliebteste Politiker Deutschlands, muss man sich vorstellen, hinstellen und sagen, Entschuldigung, kommt nicht gut an, nee, streich ich.
Der beliebteste Politiker Deutschlands ist ja verantwortlich für dieses Gesetz. Also entweder er weiß selber nicht, wie es in den Gesetzen steht, denn danach waren sie ja angeblich ganz überrascht, dass es da drin steht. Könnt ihr eure Gesetze nicht selber schreiben? Ich habe vom Anfang an eine ganz andere Vermutung gehabt. Dieses Gesetz ist exakt so, wie es sein soll, damit sie jederzeit es dann auch publik machen können. Ja. Das heißt, hätten das jetzt auch mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre schlafen lassen. Aber wenn es dazu kommt, dass wir den Krieg mit Russland jetzt richtig beginnen, dann hätten sie gesagt, ach übrigens, da steht schon was im Gesetz.
Ja.
Und so läuft es auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Und weißt du was? Vor unserer Sendung habe ich dann noch die neuesten Nachrichten aus der Ukraine gehört, aus Kiew gehört. Was haben sie alle frohlockt? Was haben sich alle gefreut darüber, dass die Ukraine es schafft, die russische Energieversorgung anzugreifen, die russischen Öllager anzugreifen? Was waren sie doch dezent schockiert, als die Ukrainer dann auf einmal ein Studentenwohnheim in Schutt und Asche gelegt haben? Aber was haben sie wieder frohlockt, als ihnen klar geworden ist, dass die Ukraine mit ihren Drohnen jetzt auch Moskau erreichen kann?
Ja.
Was haben sie frohlockt am Tag des Sieges, am 9. Mai, als Präsident Putin eine kleine Parade abgehalten hat und wirklich alles nach Moskau geschickt hat, um diese Parade zu beschützen, weil die Ukraine eine Bedrohung darstellt? Darüber freut ihr euch jetzt schon seit Monaten. Was passiert jetzt? Russland schlägt zu mit Härte gegen Kiew. Sicherlich auch gegen Zivilisten, die dabei ums Leben kommen. Das sind genau die Geister, die ihr gerufen habt. Und keine Sekunde denkt Friedrich Merz daran, mit Präsident Putin zu sprechen. Keine Sekunde denkt der mutige Volodymyr Zelensky in seinem Präsidentenpalast daran, zu sagen, okay, wir haben jetzt einen jahrelangen Stillstand. Die Front bewegt sich nicht zu unseren Gunsten. Sie bewegt sich so gut wie gar nicht. Nein, was sie machen ist, permanent wieder so zu tun, als wenn der große Durchbruch der ukrainischen Armee aber so kurz bevorsteht.
Ja, natürlich.
Dann wird Starlink abgeschaltet. Übrigens hätte ich mittlerweile jedes Verständnis, wenn aus russischer Sicht Starlink tatsächlich im Orbit demontiert werden wird.
Ja. Ja.
Denn Starlink ist mittlerweile eindeutig eine Kriegswaffe der Ukraine und nicht mehr der Russen, denn die dürfen es ja nicht mehr benutzen. So, das sind die Zusammenhänge.
Ja.
Elon Musk gehört nicht nur X, nicht nur Tesla. Mit Starlink hat er ein sehr potentes Kriegsmittel geschaffen. Das sind Realitäten. Und sie glauben wirklich, unsere Krieger wie Agnes-Marie Strack-Stahlhelm, auch wie Felix Banatschak von den Grünen, der nicht mal weiß, was Desertieren ist, aber eure Kinder in den Krieg und in den Tod schicken will. Diese heiligen Krieger, die wir da in der Bundesregierung haben, die haben keine Ahnung, was Krieg bedeutet. Und sie wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen. Seit über 4 Jahren tobt der Krieg in der Ukraine und da sterben Menschen. Es ist unfassbar, mit welcher Verantwortungslosigkeit sie diesen Krieg immer weiter treiben. Und ja, er eskaliert unter unseren Augen.
Wir starten in den zweiten Themenblock. Quizfrage. Was macht für euch einen guten Politiker aus? Ist es Glaubwürdigkeit, Fachkompetenz, die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und Probleme dann auch wirklich zu lösen?
Also all das, was unsere aktuelle Regierung nicht hat. Oder nicht kann oder nicht will.
Ja, stimmt. Oder aber es mangelt Schwarz-Rot einfach an der richtigen Kommunikation. Was kann man denn da machen?
Ja, also wir müssen einfach nur eine klare Position beziehen und eine klare Sprache sprechen, anders als in der Vergangenheit.
Bitte was? Kann ich das nochmal hören?
Anders als in der Vergangenheit.
Klare Sprache, so wichtig.
Benjamin, gib du mal erst 2 Dutzend Interviews an einem Tag, gekrönt von Jesse Wellmer bei den Tagesteam, nachdem du dir Wortgefechte mit der Eulen Strack-Zimmermann geliefert hast. Kubicki lallt, andere hätten schon den 3. Schlaganfall.
Möglich, aber das war es dann auch erstmal mit der medialen Aufmerksamkeit. Die Partei von Hans-Dietrich Genscher und Walter Scheel ist inzwischen leider so überflüssig wie ein Walretter am Ostseestrand.
Stimmt. Die FDP, die ist so überflüssig wie ein Stand der Atomlobby auf einem grünen Parteitag. So überflüssig wie selbstgehäkelte Corona-Masken aus dem Jahr 2020. Und warum? Darum.
Das Gefährdungspotenzial von Corona. Das darf niemand unterschätzen.
Sei froh, dass du nicht in Moskau bist. Du wärst schneller im Knast, als du gucken konntest.
Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Also mit mir nicht, mit Henning Höhner nicht, mit Martin Hagen nicht, mit niemandem aus dem Spitzenpersonal der Freien Demokratischen Partei.
Egal ob Corona, Krieg, Energie oder Brandmauer. Das Spitzenpersonal der Freien Demokraten hat zielsicher ihre eigenen Wähler vergrault. Wer bei entscheidenden Punkten gegen die Freiheit und für mehr Staatsmacht votiert, hat als FDP den Untergang mehr als verdient.
In Umfragen liegt die Partei nur noch bei 3-5%, damit immer noch deutlich über dem bundesdeutschen Wirtschaftswachstum. Aber zugegeben, das ist ungefähr so, als würde man sich freuen, dass die Titanic langsamer sinkt als die Lusitania.
Ach komm, wo ist denn dein Optimismus geblieben? Nimm dir mal ein Beispiel am Kanzler. Friedrich Merz war am Dienstag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum und zack, sind wir alle wieder gut drauf.
Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns.
Ja, das tut gut. Mehr davon, weiter.
Dann können wir das nicht nur bewältigen, dann können wir aus dieser schwierigen Zeit, in der wir sind, sogar gestärkt hervorgehen.
Ja, klasse, komm, einer noch.
Wir haben es richtig gemacht. Wir haben es geschafft. Wir haben es auch für unsere Kinder und Enkelkinder, meine Damen und Herren, geschafft.
Wir haben es geschafft. Das ist schön, das ist quasi die Weiterentwicklung von Merkels Wir schaffen das.
Und da wissen wir, wozuhin das geführt hat. Inhaltlich hatte die knapp 30-minütige Kanzlerrede am Dienstag übrigens wenig oder gar nichts Neues zu bieten, außer natürlich Durchhalteparolen und einen erhobenen Zeigefinger.
Wir wollen hier jetzt wirklich nicht den Spielverderber machen, aber ja doch, eigentlich wollen und müssen wir genau das, denn wir sehen, wofür diese Bundesregierung Steuergeld und Schulden verpulvert. Da wird uns Angst und Bange.
Um mal einige Zahlen zu nennen, zitieren wir den deutschen Ökonom und Autor Dr. Daniel Stelter. Bei The European lesen wir: Stelter schätzt, dass allein bis heute etwa 500 Milliarden Euro für die Energiewende ausgegeben wurden. Nach Fertigstellung der Transformation sollen es nach Berechnung zwischen 4,8 und 5,4 Billionen Euro sein. Ich wage die feste Prognose, so Stelter, dass es zu diesem Umbau nicht kommen wird. Aus dem einfachen Grund, weil ihn die deutsche Volkswirtschaft nicht überlebt.
Um euch das ganz kurz klarzumachen, 5 Billionen Euro, das sind 5.000 Milliarden, das sind 5 Millionen Millionen.
Das ist wirklich eine völlig unfassbare Summe. Die soll nicht nur über Steuergeld und Sonderschulden finanziert werden, sondern auch von Wirtschaft und Bürgern.
Also das Volk zahlt dann doppelt über Steuern und Abgaben und über Energiekosten, Netzentgelte, Sanierungskosten, Heizungswechsel etc. etc. etc.
Übrigens ein ganz neuer Gedanke, müsste man den Grünen mal sagen. Egal, was sie planen, es sind immer die Menschen, die es bezahlen müssen. Ja. Es sind immer die Menschen, die es erwirtschaften und erarbeiten müssen. Ja. Es sind übrigens auch immer gesunde Unternehmen, die es erarbeiten. Wenn man aber die Unternehmen zerstört und krank macht, wird es keine Unternehmen mehr geben und keine Menschen mehr geben, die es bezahlen können. Das haben sie nicht verstanden. Das hat auch Bärbel Baas nicht verstanden, die die Arbeitgeber zum Feind gemacht hat.
Ein interessanter Gedanke in der Berichterstattung über den Auftritt von Friedrich Merz. Ja. Da hat NTV vorher einen erfolgreichen ostdeutschen Unternehmer gezeigt, der sich nicht retten kann vor Aufträgen. Der stellt Kurbelwellen her.
Die gibt es sicherlich in der Rüstung.
Nee, die verkauft er alle in die USA, weil da gerade der Verbrennermotor boomt.
Aber es gibt leider immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland, denen das alles völlig egal ist. Mehr noch, wenn das CDU-geführte Wirtschaftsministerium auch nur einen Hauch vom Kurs der grünen Energiewende abrückt, gibt es sofort Ärger. Mhm. Und zwar von der staatlich finanzierten Zivilgesellschaft. So etwa vergangenes Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Greenpeace Deutschland hat die Bilder.
Wir sind heute in Hamm beim Gersteinwerk und haben mit tausenden Menschen das größte lebendige Windrad aller Zeiten gebildet. Wir fordern von der Bundesregierung und Katharina Reichel keine weiteren fossilen Gaskraftwerke, keine Rolle rückwärts beim Klimaschutz.
Weiter heißt es von der jungen Aktivistin: Öl und Gas machen unsere Energieversorgung unsicher, teuer und zerstören das Klima. Neben Greenpeace und Fridays for Future und vielen anderen waren übrigens natürlich auch die Omas gegen rechts mit von der Partie.
Unsicher, teuer und zerstört das Klima. Mhm. Allein der letzte Punkt ist schon interessant. Die Formulierung: fossile Energien zerstören das Klima. Das ist ungefähr so präzise wie die Aussage: wir machen das Wetter kaputt.
Klima und Wetter wird es auch noch geben, wenn die Menschheit schon lange ausgestorben ist. Nur halt ein anderes. Und was hat sie noch gesagt? Unsicher und teuer? Naja.
Ein bayerisches Zementwerk stoppt die Produktion, weil der Strom zu teuer ist.
Das ist in unserer Geschichte noch nie passiert.
Die Preise steigen, die Netzstabilität sinkt.
Früher haben wir praktisch gar nicht in das Netz eingreifen müssen und heute passiert das fast täglich.
Expertenwarnungen häufen sich.
Ich halte den Zustand der Energieversorgung in Deutschland für sehr kritisch,
sagt Professor Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung im Bayerischen Rundfunk. Und er sagt auch, vor allem bei Dunkelflauten und in den Wintermonaten muss Energie zu horrenden Preisen im Ausland zugekauft werden.
Das, liebe Aktivisten von Greenpeace, ist teuer und unsicher.
Ja, aber Moment, Marcel, die Lösung liegt doch auf der Hand. Wenn der tolle grüne Strom nicht reicht, dann bauen wir einfach noch mehr Windräder.
Naja, die Welt berichtet am Montag: das große Windstromrätsel der deutschen Energiewende. Wissenschaftler rätseln über den abnehmenden Nutzen neuer Windräder. Eine Verdoppelung der Turbinenleistung bringt längst nicht mehr den doppelten Ertrag.
Tatsächlich wurden seit dem Jahr 2020 laut Branche rund 3.800 neue Windräder in die Landschaft gesetzt. Offshore, im Meer, nicht mitgerechnet. Laut Datenlage blieb die Windstromerzeugung bis heute aber praktisch auf dem gleichen Niveau.
Zahlreiche neue Turbinen, Betonsockel in Waldböden, Subventionen und Investitionen, aber in Summe kaum oder gar kein deutlicher Anstieg von Windstrom. Mehr noch, laut der TU Dresden nahm die installierte Leistung von Wind, Solar und Wasserkraft seit 2020 um über 60% zu, die Stromerzeugung daraus wuchs aber nur um 14%, Tendenz sinkend.
Marcel, wie viel sind denn 60 mal 0?
Ja, summa summarum genau 0.
Und wie viel sind 12.000 Milliarden mal 0?
Immer noch 0.
Ey, sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd?
Ja, diese Frage muss man den Architekten der Energiewende wirklich stellen. Ja. Denn wenn der Wind nicht mehr weht und die Sonne nicht scheint, dann ist es ganz egal, wie viele Anlagen ihr davon baut.
Moment, du sprichst jetzt von diesen ominösen Dunkelflauten. Bitte ja, also das ist doch alles Panikmache. Das hat die Ökolobbyistin und Klimawarnerin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ja schon vor einem Jahr gesagt. Dunkelflaute, gar kein Problem.
Ich hatte weder Angst, noch habe ich mir Sorge um einen Blackout gemacht, aber wir kennen die Diskussion um die Dunkelflaute sehr genau. Aber wir hatten grundsätzlich genügend Kapazitäten im Markt, um eben auch den Bedarf zu decken.
Und weiter heißt es in Kempferts Klimapodcast im MDR: aus ihrer Sicht habe es 2024 nur zwei Dunkelflauten gegeben. Aber für solche Fälle gibt es ja die Kraftwerke in der Notreserve.
Behaltet das bitte nochmal im Hinterkopf. Wir fragen jetzt lieber mal tatsächlich einen Experten, nämlich den Düsseldorfer Energieversorger Uniper. Der hat am Montag eine Studie veröffentlicht und da klingt das alles irgendwie ganz anders.
Zitat: Dunkelflauten sind Normalzustand, nicht die Ausnahme. Der starke Ausbau erneuerbarer Energien hat den Strommix grundlegend verändert. Die Uniper-Analyse zeigt: Dunkelflauten sind heute ein fester Bestandteil des Stromsystems. Versorgungssicherheit braucht gesicherte Kapazitäten.
Wie war das, Frau Kempfert? Da gab es nur 2 Dunkelflauten im ganzen Jahr. Ich lese mal weiter aus der Studie vor. Das zentrale Ergebnis: Dunkelflauten treten regelmäßig auf und sind systemisch relevant. Im untersuchten Zeitraum wurden 1435 Dunkelflauten mit einer Dauer von über 10 Stunden identifiziert. Sie finden also im Durchschnitt häufiger als alle 3 Tage statt.
Die mittlere Dauer einer Dunkelflaute soll dabei rund 13 Stunden betragen. Wir übersetzen: Statistisch gesehen gibt es alle 3 Tage für mehr als einen halben Tag zu wenig Wind und Sonne.
So, so. Ein halber Tag. Das ist schlecht. Die meisten Netz- und Großspeicher in Deutschland haben nur eine Laufzeit von 2 bis 4 Stunden, zumindest bei Volllastbetrieb.
Was das in der Praxis bedeutet? Wir schauen uns die offiziellen Daten für den ach so sonnigen und trockenen April 26 an. Auf einer Grafik sehen wir: Alle erneuerbaren Energien zusammen haben gerade mal an einem einzigen Tag den Stromverbrauch im Land gedeckt. Und da sind zur Solar- und Windenergie auch Wasserkraft und Biomasse mit eingerechnet.
Nehmen wir jetzt mal Kohle, Gas und sonstige konventionelle Energie hinzu, dann sieht man, das hat an deutlich mehr Tagen für die Versorgung gereicht. Trotzdem gab es Zeiten, in denen teurer Strom im Ausland zugekauft werden musste.
Was hatte die Klimaaktivistin in Nordrhein-Westfalen noch gleich gesagt?
Wir fordern von der Bundesregierung und Katharina Reichel keine weiteren fossilen Gaskraftwerke, keine Rolle rückwärts beim Klimaschutz.
Kurzes Zwischenfazit: Die Erneuerbaren erzeugen schon im Normalbetrieb zu wenig Strom. Hinzu kommen zig Dunkelflauten. Ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren führt nicht automatisch zu mehr Energie. Und die Klimalobby fordert Schluss mit fossiler Energie.
Ja, aus der Kohle steigen wir ja eh aus. So wie wir schon aus der Kernenergie ausgestiegen sind. Das bedeutet in Zahlen: In den nächsten 10 Jahren entsteht eine Lücke von mindestens 36 Gigawatt. Das entspricht in etwa 25 modernen Kernkraftwerken.
Die wir natürlich nicht haben wollen. Und wisst ihr noch, was ihr im Hinterkopf behalten solltet? Aktuell sollen für teures Geld neue Gaskraftwerke für die sogenannte Notreserve, also eigentlich den Normalzustand, gebaut werden.
Die sogenannte Kraftwerkstrategie sieht vor, die Kapazitäten von Gaskraftwerken bis spätestens 2031 auszubauen.
Und wie viele Kraftwerke sollen da jetzt gebaut werden?
Das ist noch nicht ganz klar. Es kommt auch auf die Größe an. Ausgeschrieben wird insgesamt die Produktion von 12 Gigawatt.
Moment mal, hattest du nicht gesagt, wir brauchen 36 Gigawatt?
Ja, das stimmt. Das war aber scheinbar nicht drin. Und das hat auch mit der EU zu tun. Ein normales Kraftwerk verdient Geld, indem es möglichst viele Stunden Strom produziert. Mit Gaskraftwerken in der Notreserve lässt sich aber schlecht planen, weniger Geld verdienen und es fehlt an Investoren.
Was hat das jetzt mit EU-Schi und der EU zu tun?
Wenn niemand die Kraftwerke freiwillig bauen will, hilft der Staat mit Milliardensubventionen aus dem Steuersäckel nach. Solche Fördermodelle müssen aber von der EU genehmigt werden, da sie den Wettbewerb verzerren können.
Und mehr Ausbau als diese 12 Gigawatt wären da von Brüssel schlicht verboten worden. Damit bleibt Deutschland am Ende nur der massive Zukauf aus dem Ausland. Und wird er noch besser? Viele der neuen Gaskraftwerke sollen perspektivisch mit grünem Wasserstoff betrieben werden.
Den es für einen flächendeckenden Betrieb nicht annähernd gibt. Und dort, wo es ihn schon gibt, ist er rund 5-mal teurer als Erdgas. Aber wer braucht schon günstige Energie, wenn es um Ideologie geht?
Man sieht, dass Klimaschutz, also Produktion von erneuerbaren Energien und industrielle Ansiedlung und Wertschöpfung gut zusammenpassen.
Da ist er wieder, sagt der damalige grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor 2 Jahren. Wisst ihr noch hier, Northvolt. Alles hängt mit allem zusammen.
Startschuss für den Bau einer Fabrik des schwedischen Batterieherstellers Northvolt in Heide in Schleswig-Holstein. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Daniel Günther sind bei dem feierlichen Spatenstich dabei.
Was waren sie damals alle voll des Lobers? Erneuerbare Energien, Batteriespeicher, die grüne Zukunft. In der Realität sah das Ganze dann aber anders aus.
Ja, in der Realität gab es nach dem Spatenstich das Insolvenzverfahren. Northvolt ist pleite, kommt nicht nach Deutschland und laut Schätzungen entsteht für den Steuerzahler ein Schaden von rund 600 Millionen Euro.
Der Grund für die Pleite? Explodierende Energiekosten, niedrige Nachfrage bei E-Autos, ein gecancelter Großauftrag von BMW und mangelnde Qualität der Batterien. Aber diese Risiken waren vorher ja auch wirklich nicht abzuschätzen.
Sat.1 Regional berichtet vor wenigen Tagen.
Es ist die zweite Klatsche innerhalb einer Woche für die Landesregierung. Erst vor dem Wirtschaftsausschuss, nun heute vor dem Landesverfassungsgericht in Schleswig. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Landtag als Ganzes nicht rechtzeitig über spezielle Risiken der Northvolt-Ansiedlung in Heide informiert wurde.
Bedeutet im Klartext, Land und Bund wussten sehr wohl um die Risiken. Sie hatten sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dem Landtag von Schleswig-Holstein wurde das aber nicht vorgelegt. Wäre bei der Freigabe der Steuergelder aber ganz praktisch gewesen.
Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn es der grünen Klimaagenda widerspricht, muss es falsch sein. Und genau durch diese Politik haben sie dieses Land in den Ruin gestürzt. Günstige Energie wird es nie wieder geben. Dafür haben sie gesorgt. Und sie nennen es Klimagerechtigkeit. Aber gerecht ist daran gar nichts.
Und heute setzen sie sich hin, die Merkels und Habecks, und sagen, wir haben doch alles richtig gemacht. Vielleicht hätten wir sogar noch mehr tun müssen. Es war wirklich nicht genug. Doch hinterlassen haben sie verbrannte Erde für Generationen. Und das Schlimmste, es gibt da draußen tatsächlich noch Menschen, die denen glauben, die sich abends vor die Tagesschau setzen und danach sagen, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch alles gut. Wenn es überhaupt ein Problem in Deutschland gibt, dann doch wohl ganz woanders.
Ich finde es erschreckend, dass in den Wahlumfragen die AfD im Moment die stärkste Partei ist.
Wir sind auf jeden Fall schon wieder durch für heute. Wir schließen das heutige Gemeindetreffen. Wie immer gilt, lasst euch nicht verrückt machen. Die Welt da draußen, die ist schon irre genug und könnte ja auch schlimmer sein. Stellt euch mal vor, ihr werdet neuer FDP-Chef. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche, weil dann geht's hier natürlich weiter.
Irgendwie brauche ich das auch und ich glaube, dass es nur so funktioniert, wenn wir uns gegenseitig supporten.
Ja, richtig, liebe Colleen, Frau Fernandes-Ulmen, die sollte auch unbedingt in die Politik gehen. Die Fähigkeit, Fiktion als Wirklichkeit zu verkaufen, gehört in Berlin praktisch zur Berufsbeschreibung. Liebe Zuhörer des Kontrafunks, schön, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind. Nächste Folge, gleiche Welle, gleiche Stelle. Ich bin dabei, ich freue mich auf Sie. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.